Du bist Portfolio-Profi und erhältst in Stuttgart ein herausragendes Gesamtpaket. Top-Qualität, sicher und schnell traden, faire An- und Verkaufspreise und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Schweizer Aktien, willkommen zurück in Deutschland. Und Jan, wen soll ich denn dafür am besten einladen als Thomas Kovacs, a.k.a. der Sparkojote aus der Schweiz? Weil wenn ich schon über das Thema spreche, dann will ich auch einen Schweizer dabei haben. Deswegen, Thomas, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hi.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, worüber wir sprechen. Hoffentlich nicht nur über Berge und schöne Ferien, sondern auch wirklich
über Aktien. Nein, auch über Käse. Den mag ich auch sehr. Nein, jetzt hören wir auch bei den Klischees. Wir sprechen natürlich über Aktien. Seit 2019, das sind ja die Schweizer und die Europäer, uneinig geworden. Seit 2019 sind deswegen für Deutsche die Schweizer Aktien direkt nicht mehr handelbar. Man musste also entweder so ein RDR, GDR, also ein Zertifikat, wo die Aktien in global oder in Amerika hinterlegt wurden, und keiner Spoiler, global hinterlegt heißt meistens auch in Amerika hinterlegt. Entweder konnte man sowas handeln oder man konnte einen ETF auf den Schweizer Markt handeln. Alles andere war dann recht kompliziert und man musste dann irgendwo schauen, dass ich eine Bank finde, die mir den Zugang zum Schweizer Markt gewährt, was nicht ganz so einfach war. Und deswegen ab dem 2. Mai, erstens war Feiertag, ab dem 2. oder seit dem 2. Mai sind Schweizer Aktien in Deutschland und in Stuttgart wieder handelbar. Und darum dachte ich mir, Thomas, lass uns doch mal über Schweizer Aktien sprechen. Viele haben vielleicht ein bisschen den Fokus verloren. Wie lief denn der Schweizer Aktienmarkt, der SMI, als sagen wir Index in letzter Zeit? Welche Besonderheiten gibt es? Und ich habe dich auch darum gebeten, bring doch drei Aktien mit, wo du sagst, die könnte man sich gerade mal anschauen, wenn man ein bisschen mit Schweizer nicht so viel zu tun hatte.
Zunächst einmal, was mir so ein bisschen auch aufgefallen ist, die letzten, ist ja fast 6 Jahre hat das jetzt gedauert, dieser, ich sage jetzt mal, Handelskonflikt mit Deutschland, ja, Handelskrieg, wenn man das so sagen darf. Und was mir aufgefallen ist tatsächlich, dass in dieser Zeit sehr viele Deutsche, die Sicherheits- oder Sicherheitsgedanken haben, ein Schweizer Depot aufgemacht haben, weil das ist ja problemlos möglich, und dann so Schweizer Aktien gekauft haben. Das ist ja jetzt mehr oder weniger obsolet, weil man jetzt wieder ganz normal auch mit deutschen Banken und Brokern das Ganze machen kann. Womit tatsächlich aber viele als Alternative eingestiegen sind, ist zum Beispiel, und das ist auch keine Anlageempfehlung oder so, der iShares Swiss Dividend ETF. Das ist ein ganz bekannter, Dividenden-ETF mit Schweizer Aktien drin, der bildet auch sehr viele Unternehmen, die im SMI drin sind, ab, aber mit Dividendenfokus. Und wenn man sich auch den SMI so ein bisschen anschaut und die Titel, die eben darin sind, da sind Unternehmen wie ABB, Alcon, Geberit, Logitech, Nestle, Novartis, Swiss Re, UBS, Zurich Insurance, das sind alles Dividendenunternehmen. Also auch die Schweiz ist tatsächlich bekannt nicht nur für Pharma und eben für Schokolade oder Käse, sondern eben auch für Dividendenunternehmen. Und wir haben auch tatsächlich einige Dividendenaristokraten und Dividendenkönige. Das sind Unternehmen, die seit 25 Jahren respektive 50 Jahren in Folge bereits schon die Dividende eigentlich erhöhen, ohne sie nicht erhöht zu haben. Und ich denke, das ist auch ein guter Einstieg. Ich weiß nicht, sollen wir direkt loslegen oder?
Legen wir gleich los. Nur eine Frage: Hat dann die Schweiz das gleiche Problem wie auch der deutsche Markt, dass wir einfach kaum Tech-Werte haben? SAP wäre Deutschland der einzige große Tech-Wert. Ja, du hast jetzt Logitech genannt. Ich glaube, ja, da habe ich auch sowas hier bei mir liegen. Aber das ist nicht unbedingt als Tech-Wert zu bezeichnen. Gibt es auch Tech-Werte, die man sagen kann, die hat die Schweiz auch zu bieten? Oder ist es das gleiche Wert in Deutschland? Die listen sich irgendwo meistens in den USA.
Also tatsächlich ist es so, dass wir in der Schweiz generell, wenn wir jetzt wirklich auch den SMI speziell anschauen, eher Pharmabranche, Versicherung, also Finanzdienstleister drin haben und teilweise natürlich auch so ein bisschen Maschinenbau, also Technik in dem Sinn, aber nicht so diese Tech-Unternehmen wie Nvidia, Apple, Meta, also nicht so diese Software-Unternehmen, die wir halt so üblicherweise kennen. Also es ist auch schon eher physischer Natur, also physische Produkte oder eben solche Finanzdienstleistungen. Und das sind halt tatsächlich auch immer wieder Werte oder Branchen, die relativ auch hohe Dividendenrenditen haben und auch eine sehr lange Dividendenhistorie tatsächlich haben. Und da gibt es dann auch in der Schweiz vereinzelte Unternehmen, die sogenannte steuerfreie Dividende zahlen. Das sind dann sozusagen aus Kapitalgewinnen ausgeschüttete Dividenden und die sind dann steuerfrei. Und das ist dann bis zu 50% der Dividende maximal, die steuerfrei sein kann. Das ist auch leider ein Gesetz, was sich vor ein paar Jahren geändert hat. Da gab es früher sogar Unternehmen, die haben die komplette Dividende steuerfrei ausgeschüttet. Das ist leider nicht mehr der Fall, eben wegen dieser Änderung. Aber ich weiß nicht, ob es das auch in Deutschland so gibt, aber das finde ich auch noch sehr spannend. Also in der Schweiz wird bei den Unternehmen wirklich auch darauf Wert gelegt, Dividende auszuschütten, weil wir halt auch in der Schweiz viele Aktionäre haben, die halt auch später im Alter oder während der Altersvorsorge durchaus einen Teil davon durch die Dividende halt leben wollen.
Gut, dann ergibt es ja von selber, sagst du ja, dividendenlastig, ist ja positiv. Und meistens ist der Tech-Sektor ja nicht unbedingt dafür bekannt, große Dividenden auszuzahlen. Du hast ja gerade gesagt, die letzten 6 Jahre, wie liefen da der SMI? Zeig doch mal kurz einen Chart, dass wir sagen können, wie hatten Sie da Markt gemacht? Haben wir was verpasst, dass noch nicht dabei waren? Oder kann man sagen, ja, wäre schon schön gewesen.
Der SMI verläuft eigentlich relativ langweilig, ja. Man muss jetzt hier fairerweise sagen, wenn man den jetzt mit dem DAX vergleicht, das ist kein Performance-Index, sondern es ist ein Kursindex. Das heißt, hier sind die Dividenden nicht drin. Das heißt, wenn die Dividenden drin wären, würde er nochmal etwas ganz anders ausschauen, weil halt doch schon eben dividendenstarke Titel im SMI drin sind. Er hat relativ gut performt, muss man sagen. Es ist eher was Stabiles. Es liegt auch einfach daran, dass der SMI schwächelt, wenn der Franken einfach immer zu stark wird, ja, weil der Franken hat halt wirklich enorm an Power gewonnen die letzten Jahre, wenn man das so sagen darf, gegenüber dem US-Dollar als auch dem Euro. Und das ist natürlich dann auch schwieriger für uns. Das heißt, die Performance, die wir hier eigentlich in Franken wohlgemerkt sehen, das ist jetzt in Franken, ist eigentlich, wenn du das in Euro siehst, also von der Euro-Seite her, nochmal viel, viel mehr, weil du noch massive Währungsgewinne hast. Das gleiche wäre, wenn du in US-Dollar leben würdest. Das heißt, das sieht jetzt in 5 Jahren eher unspektakulär aus mit 26%. Aber wenn ich jetzt hier noch so die Euro-Brille rüber tun würde, dann würde ich nochmal eine ganz andere Rendite sehen. Ich kann das mal kurz hier mit dem Franken-Euro-Chart etwas zeigen. Da sieht man, wie ein Franken vor 5 Jahren noch 94 Cent gewesen ist und heute ist es 1,07 Euro, manchmal sogar 1,08 Euro. Ja, also das heißt, hier haben wir nochmal einen Anstieg von fast 15, 14, 15%. Und das muss man dann auch nochmal auf dem SMI raufrechnen, wenn ich jetzt aus deutscher Sicht in den SMI investiert hätte. Also das ist nochmal zusätzlich Währungsgewinn als Rendite.
Gewinne, die man hat. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist ein Preisindex. Kannst du oder weißt du zufälligerweise, man sieht wie immer keine Fragen abgesprochen, wie hoch die durchschnittliche Dividendenrendite im SMI aller Werte im Jahr ist?
Ich habe jetzt hier mal den Total Return. Das ist einfach der SMI Total Return. Vielleicht hier nochmal auch für die, die nicht wissen, Total Return sind meistens Indizes oder einfach nochmal eine Kursansicht, wo die Dividende mit eingerechnet ist. Das gibt es auch für den S&P 500 oder für eigentlich praktisch fast jeden Kursindex gibt es den Total Return. Und der ist dann vergleichbar zum Beispiel mit dem DAX, wenn man jetzt den als Vergleich nehmen möchte. Und da haben wir jetzt die letzten 5 Jahre satte 46%. Ja, also fast 50% plus, wie schon gesagt, nochmal die Euro, also den Währungsgewinn, wenn ich jetzt aus der Euro-Sicht mir das anschaue.
Du verkaufst die Schweiz ganz gut, merke ich gerade. Du holst immer noch ein bisschen was raus. Also insgesamt muss man sagen, das plus nochmal fast 15% Kursgewinne, es hat sich durchaus gelohnt und es war von der Schwankungsbreite her auch, ja, man sieht auch, ich meine, USA und Handelskriege gehen auch euch nicht vorbei. Man sieht es gerade in der letzten Zeit, wenn es mal auf die letzten 6 Monate gehen würde, ist ein Chart kurz, dass da natürlich auch ein starker Einbruch gekommen ist, als es dann hieß, so, Amerika jetzt mal richtig first. Aber auch davon erholt sich der Markt in der Schweiz momentan ja scheinbar ganz gut.
Ja, also ich meine, wenn wir jetzt so ein bisschen das, also ich gehe noch mal kurz zurück auf dem SMI, ist vielleicht ein bisschen einfacher, um sich das anzuschauen. Ich meine, wenn wir so ein bisschen im Hoch sind bei ungefähr 13.000 Punkten versus heute sind wir nur minus 6,5%. Also wir haben wieder gut recovered, aber das sieht ja praktisch jetzt bei allen Märkten so aus. Wenn ich mir jetzt den S&P 500, den DAX oder andere Indizes anschaue, haben die eine sehr ähnliche Bewegung tatsächlich.
Erstmal, bevor wir jetzt auf neue Werte eingehen, wir haben vor dem Video uns ganz kurz darüber unterhalten, okay, die Deutschen konnten jetzt hauptsächlich in dieser Phase, diesen 6 Jahren knapp, hauptsächlich in REITs, GDRs investieren. Wichtig, alles, was wir sagen, ist nie Beratung, nie Empfehlung. Es ist einfach mal eine Überlegung, was man als Investor tun könnte. Man kann einmal sagen, ich behalte die Dinge halt einfach, weil ich vertraue darauf, dass es funktioniert und die sind ja in Amerika hinterlegt, alles ist gut, die kosten vielleicht manchmal so eine kleine jährliche Gebühr, die merkt man vielleicht kaum, aber im Großen und Ganzen bilden die ja doch die Schweizer Aktien ab, die ich eben in den letzten 6 Jahren nicht direkt kaufen könnte. Du hast aber im Vorfeld noch gemeint, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit.
Genau, also es gibt da eigentlich zwei Möglichkeiten und einfach die Überlegung dahinter ist ja, wenn ich so ein ADR habe, ist das ja ein Zertifikat auf eine Aktie, die ich jetzt eigentlich direkt besitzen und haben könnte. Und jeder Layer dazwischen ist halt blöde gesagt Worst-Case-Szenario und Sicherheitsrisiko, wenn man das so sagen darf. Und besonders in der heutigen Zeit, wo ich ganz ehrlich bin, wo alles unberechenbar ist, besonders jetzt auch mit den USA, da hätte man jetzt auch vor ein paar Jahren so nicht denken können, was jetzt heute so passiert, in welchem Ausmaß das passiert. Macht das schon Sinn, vielleicht auch so ein bisschen diesen Sicherheitsgedanken zu haben? Hey, ich möchte die Aktie direkt besitzen und das ist, die Schweiz ist ein Nachbarland und dann geht es nicht über Umwege in die USA und über drei Ecken hinweg. Das kennt man ja so ein bisschen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Zunächst kann man tatsächlich, kommt so ein bisschen, glaube ich, auf die Bank oder den Broker an, ADRs umwandeln lassen gegen eine Gebühr. Das ist besonders, glaube ich, dann relevant, wenn vielleicht viel Kursgewinne drauf sind, weil man möchte ja nicht verkaufen die ADRs, um dann die richtige Aktie zu kaufen und dann noch Steuern drauf zahlen. Das ist so ein bisschen ein Thema.
Wobei wir sagen müssen, wir können jetzt steuerlich nicht sagen, wie das steuerlich in Deutschland behandelt wird, wenn ich die RDRs umwandeln lasse, ob dann trotzdem steuerlich das als Verkauf und das andere als Kauf gewertet wird. Also da, das macht meistens Sinn, wenn man auch größere Beträge hat. Da sprecht bitte mit eurem Steuerberater drüber. Aber technisch ist es möglich, dass das Produkt eine Auslieferung gewertet
wird. Genau. Und die andere Variante ist einfach ganz einfach, ich verkaufe den ADR und mit dem frei gewordenen Kapital kaufe ich ihn. Das ist die richtige Aktie, genau, ja. Und das macht ja eigentlich nur dann Sinn, wenn die Aktie gerade break-even ist, also sprich keine großartigen Steuern anfallen oder sogar allenfalls im Verlust sind, weil dann kann man vielleicht irgendwelche Gegentrades machen, wo man sagt, hey, ich realisiere da Gewinn, habe hier Verlust, kann das gegenrechnen und so schön eigentlich nur für die Ordergebühr letzten Endes die ADRs umwandeln in die richtigen Aktien. Und so habe ich einfach ein kleines Risiko, welches ich theoretisch im Portfolio hätte, einfach komplett rausgenommen. Und das ist vielleicht für ein kleines Portfolio, wo man vielleicht ein paar hundert Euro in Schweizer ADRs hat, vielleicht nicht wirklich nötig, aber es gibt ja doch das ein oder andere Portfolio, was vielleicht etwas größere Position hat, wo man sich sagen kann, hey, da macht es schon Sinn, da ein bisschen Zeit rein zu investieren, um einfach das Portfolio nochmal etwas sicherer zu gestalten gegenüber geopolitischen Risiken, die jetzt ja nicht mehr nötig wären. Darum auch hier nochmal der Hintergrund oder Input vom Anfang. Darum, ich kenne super viele Deutsche, die letzten 5, 6 Jahre eigentlich sogar extra für Schweizer Aktien ein Schweizer Depot aufgemacht haben, um halt direkt in die Aktien rein investieren zu können, weil so halt am einfachsten bisher gewesen ist, auch in die kleineren Titel, also nicht nur in die großen Titel, die im SMI drin sind, zu investieren, sondern auch in den SPI oder halt in die Small Caps und so weiter, die es in der Schweiz eben auch gibt.
Also keine Beratung, keine Empfehlung, aber wie jeder, der halt das Optimum an Sicherheit im Portfolio haben will, zumindest mal Überlegungen, die man angehen könnte und sollte. Du hast mir jetzt schon mal gesagt, okay, Hightech ist nicht unbedingt das, was man in der Schweiz findet. Du hast von Versicherungen, natürlich auch von einigen Werten, die man ganz klar aus dem Supermarkt kennt, gesprochen. Aber wenn du jetzt sagen würdest, Mensch, jemand, der sich bisher noch nie mit der Schweiz beschäftigt hat, weil der Zutritt einfach zu schwer war, welche Werte wären das, wo du sagst, die sollten sich einfach mal anschauen? Jetzt wieder, ich muss es nochmal sagen, natürlich keine Beratung, keine Empfehlung, aber einfach Werte, wo du sagst, die könnte man in ein Depot, die sich mit Schweiz irgendwo beschäftigen oder auch die Diversifikation auch ein anderes Land mit aufnehmen möchte, durchaus mal einen Blick wert sein.
Ich habe mir drei Aktien rausgesucht. Ich möchte hier einen Disclaimer geben. Ich habe jetzt hier spezifisch drei Aktien rausgesucht, die ich auch selber im Portfolio habe. Also das als Disclaimer mal. Und die erste ist tatsächlich Swiss Re. Viele kennen vielleicht von euch die Münchner Rückversicherung. Die Swiss Re ist einfach die Schweizer Variante davon und ist tatsächlich auch die zweitgrößte nach der Munich Re. Ist ein Rückversicherer, das heißt, es ist einfach erklärt, eine Versicherung für Versicherung kann man so ein bisschen einfach erklären, aber so ein bisschen ausgeholt nochmal, da gibt's dann auch Klimaversicherungen oder für bestimmte Naturkatastrophen, also wirklich so die ganz, ganz wilden Sachen. Da muss man jetzt nicht denken, hey, da läuft die normale Krankenversicherung drüber, sondern das sind dann wirklich die großen, großen Geschäfte, die dann eigentlich darüber laufen. Und Swiss Re ist tatsächlich schon ein sehr, sehr altes Unternehmen aus der Schweiz und tatsächlich eines der dividendenstärksten, was ebenfalls auch im SMI drin ist. Und wenn wir auch mal den Kurs uns anschauen, klar, wir hatten um die Jahrtausendwende langfristig gesehen wirklich die Hoch der Hochs, die wir eigentlich bisher immer noch nicht erreicht haben. Aber man hatte über die letzten 2 Jahrzehnte immer wieder gut Punkte, um gescheit und smart einzusteigen, weil man halt je nach Einstieg locker zwischen 3 bis sogar 6% Dividendenrendite erhaschen konnte und auch tatsächlich ein sehr stabiler Dividendenzahler ist. Das sehen wir jetzt auch hier, wenn wir uns mal den Kurs anschauen. Eigentlich seit der Pandemie ist die Aktie eigentlich relativ stabil gegen oben gelaufen, sei das eben auch wegen den Versicherungsprämien, die immer weiter gesteigert werden konnten. Es bleibt natürlich auch mehr liegen. Es wird auch immer mehr versichert. Wir haben auch immer mehr und mehr, ich sage jetzt mal, Klimawandel oder auch andere Geschichten, die halt Unternehmen oder auch teilweise Staaten bestimmte Dinge versichern möchten. Und das passiert dann letzten Endes über Rückversicherungen. Versicherer, die halt so groß sind. Also das muss man sich vorstellen, das sind Dimensionen, das kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Da geht es dann auch so, wenn New York irgendwie überschwemmt wird, dann gibt es dafür Versicherungen, wie hoch das Wasser, die Überschwemmung. Also da gibt es diverse Sachen, wo wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Und so profitieren Swiss Re, aber auch andere Versicherungen eben durch solche Versicherungen. Und Versicherungen sind halt Branchen, die historisch gemessen oder auch insgesamt sehr hohe Dividendenrenditen ausschütten.
Kann man sagen, bei der Swiss Re wie auch bei der Munich Re, die Kunden sind im Normalfall andere Versicherungen, einmal das, weil die ihre Risiken selber, die sie haben in den Büchern.
Also B2B hauptsächlich, genau.
Genau, die irgendwie die Risiken nochmal abdecken möchten und quasi, die Swiss Re ist dann quasi die Börse, wenn man es so nennt, für Versicherungen, weil die dann manchmal auch nicht nur das Risiko nimmt und sagt, ich hoffe mal, dass es nicht eintritt, sondern jetzt vielleicht auf der anderen Seite jemand, der sich genau auf die Gegenseite versichern möchte und die können dann versuchen, das zu matchen und darüber ihre Gewinne machen. Oder sie sind Anbieter für sehr spezielle Versicherungen. Du hast schon gesagt, wenn New York mehr als x Meter unter Wasser steht, das ist jetzt keine Versicherung, die man eine normale Versicherung auf der Straße anbieten würde. Ich glaube, dafür sind sie halt auch geeignet.
Und das muss man sich auch vorstellen, das sind ja dann auch Gemeinden oder Staaten, die über Rückversicherer dann gehen. Das ist dann nicht mehr nur eine private Entität, sondern das Government, was dann auch wirklich über solche Rückversicherer letzten Endes geht. Und Swiss Re ist die zweitgrößte weltweit nach der Monetary und ist halt für mich auch hier in der Schweiz natürlich interessant, weil ich halt die Verrechnungssteuer, das sind ja die Quellensteuer, die übrigens anfällt bei all den Schweizer Aktien, das sind ja 35%. Ich als Schweizer kann den Großteil automatisch zurückfordern, weil ich hier lebe und eine Steuererklärung mache. Bei euch in Deutschland ist das ein bisschen anders, da kannst du vielleicht nochmal kurz eingreifen und erklären, wie das so grob funktioniert, aber natürlich wie immer keine Steuerberatung oder so.
Also genau, keine Beratung, keine Empfehlung, aber man kann aufgrund der Tatsache, dass es ein Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz gibt, 15% von der Steuer, die ich in der Schweiz gezahlt habe, auf meine Steuer, die ich in Deutschland auf Kapitalerträge zahlen muss, anrechnen lassen. Und ich kann, wenn ich ein gewisses Formular mit einem gewissen Aufwand ausfülle, mir noch weitere 20% auch rückerstatten lassen. Also das sind so die normalen Vorgänge, aber auch da, immer wenn ich was Steuerliches sage, Steuerberater anfragen, kurz da sich Informationen einholen oder auf der Invest vorbeigucken, da bist ja. Und nicht nur du dieses Jahr auch wieder dabei, wir drehen das Video jetzt am 6.5., also noch 3 Tage, die Invest öffnet ihre Tore. Unter anderem wird dort auch Roland von Steuer mit Kopf dabei sein, der zu dem Thema sicher auch einiges sagen kann. Also wenn ihr mit Steuern ein bisschen was noch wissen wollt, wir dürfen immer nur das Grobe ansagen, wir können aber nie behaupten, wir wissen es hundertprozentig, weil sonst kriegen wir Ärger. Aber denkt dran, diese 35%, zumindest 15%, das kann jeder sich selber ergoogeln über das Doppelbesteuerungsabkommen. Die werden euch wieder bei den eigenen Steuern, die ihr in Deutschland zahlen müsstet, wieder gut geschrieben. Nicht, dass ihr in Deutschland die 25% plus Kirchensteuer plus Soli und die Schweizer 35%, nein, 15% von den Schweizer könnt ihr bei den Deutschen abziehen, das ist ganz wichtig. Ein Punkt, was ich auch noch sehr interessant finde, gerade weil du hier vorher eben der Aktie die extrem Tiefpunkte gezeigt hast und auch gesagt hast, da hätte man relativ schön einsteigen können und 3% Dividendenrendite wichtig. Immer wenn ihr auf irgendeiner Seite euch die Dividendenrendite anschaut, da ist es die aktuelle, auf den aktuellen Preis, auf die erwartete Dividende. Wenn aber die Aktie selber zu der Hälfte des Preises eingekauft habt, dann müsst ihr immer bedenken, eure persönliche Dividendenrendite ist dadurch natürlich auch wesentlich höher, weil ihr eben viel weniger dafür gezahlt habt und trotzdem die aktuelle Dividende bekommt. Also gerade für Dividendeninvestoren wird es jetzt nichts Neues sein, was ich erzähle, aber seid euch einfach im Klaren, schaut euch immer auch die eigene Dividendenrendite an und nicht nur die marktgegebene, weil dann merkt ihr plötzlich, hoppala, ich habe die Swiss Re vielleicht bei 50 Euro gekauft und jetzt ist sie irgendwo bei 150 und gibt an, sie macht 3% Dividendenrendite. Ja, bingo, für mich sind es dann halt wahrscheinlich 9%, weil ich eben...
Sogar fast 12.
Oder 9, ja, noch mehr, wenn man es hochrechnen müsste, genau, aber... Ich habe es auch nur im Kopf überschlagen, aber einfach nur wichtig, immer unterscheiden zwischen der allgemeinen Stand jetzt und der persönlichen, weil dann macht die Dividendenstrategie auch viel mehr Sinn, weil viele, die sich nicht mit Dividendentitel beschäftigen, die sehen halt nur die aktuelle, sagen nur 3%, das macht ja gar keinen Sinn, das ist ja voll wenig. Denkt dran, Steigerung der Aktienpreise, höhere Dividenden, Einstiegpreis war trotzdem günstig, dann macht so eine Dividendenstrategie durchaus auch mal Sinn und macht da wirklich Spaß.
Man muss aber hier vielleicht noch zum Schluss zu Swiss Re sagen, ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil wir haben vielleicht auch durch den Klimawandel oder globale Instabilitäten und andere Ereignisse oder Black Swan Events, also Sachen, die wir nicht erwarten können, vielleicht Ereignisse oder Versicherungsfälle, die tatsächlich enorm, enorm stark, also in die Rendite des Unternehmens eingreifen können, weil wenn sie viel auszahlen müssen, weil ein bestimmtes Ereignis, was zwar unwahrscheinlich ist, zutrifft, dann kann es halt auch gewisse Jahre geben, wo es dann halt massiv, massiv Einbußen geben kann an Gewinn, Performance und Co. Also das muss man sich immer im oder bewusst sein bei solchen Rückversichern, weil die halt wirklich auch sehr, sehr verrückte Sachen letzten Endes versichern, wo man sich dann auch vorstellen muss, es ist so unwahrscheinlich, aber trotzdem werden bestimmte Dinge eben versichert. Das muss man einfach im Hinterkopf haben.
Wenn du halt 100.000 unwahrscheinliche Sachen rückversicherst, ist halt das Risiko, dass eins davon eintritt, doch irgendwo mal gegeben. Wenn es bloß 15 ist, ist das Risiko gering. Aber du hast es selber gesagt, deswegen steigen ja auch die Versicherungsprämien, weil einfach die Risiken auch größer werden aktuell.
Und man muss halt dann überlegen, es kann dann wirklich auch Pech sein, wenn zwei, drei Dinge in einem Jahr passieren, die extrem sind. Und das ist ja nicht nur in der Schweiz. Also das sind nicht nur Versicherungen, die in der Schweiz passen. Es kann überall weltweit sein. Dann kann halt das schon auch für schlechte Jahre sorgen. Also einfach das nochmal als Disclaimer. Aber das sollte eigentlich klar sein, weil so funktioniert halt die Versicherung.
Okay, welche zweite Aktie hast du denn mitgebracht?
Ich habe tatsächlich noch die ABB mitgebracht. Ich zeige die auch noch mal ganz kurz. Haben wir hier die ABB. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr interessantes Unternehmen, ebenfalls im SMI, ist in der Robotik, Elektrotechnik, auch Automatisierung tätig, also vor allem also nicht in dieser Software an sich, sondern wirklich in den physischen Geräten, darum eben auch die Robotik tätig. Sie produzieren, sie sind auch in der Elektrifizierung oder Industrierobotik, also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann, wenn es um, ja, einfach erklärt, teilweise auch Fabriken geht oder so Fabrikroboter, also all diese möglichen Automatisierungen, die man sich halt so vorstellen kann, die schon überall auf der Welt eingesetzt werden und immer mehr und mehr und häufiger vorkommen. Und ist natürlich ein Unternehmen, was von der aktuellen Zeit enorm profitiert, eben durch Automatisierung, sei das auch durch AI, weil dann teilweise die Hardware, die sie produzieren, mit AI noch besser funktioniert, noch fortschrittlicher wird, weil manchmal ist es ja so, man hat vielleicht physisch schon die Geräte, aber die Software funktioniert noch nicht so, wie man es will. Es erkennt nicht, wo es was hintun muss. Und es wird ja immer mehr und mehr kommen, das merken wir ja jetzt schon. Und die haben jetzt auch massiv profitiert die letzten Jahre, wenn man das so sagen kann. Also die letzten 5 Jahre, also wir nehmen jetzt immer 5 Jahre, weil so, seit dort konnte man ja eigentlich die Aktien nicht mehr handeln, hat jetzt die ABB 160% Rendite gemacht. Man muss hier auch fairerweise sagen, wir hatten auch einen Spin-off. Die haben nämlich ihre oder ihre Marinegeschäfte abgesplittet. Das war dann Accelleron. Das ist auch einfach ein Spin-off vom Unternehmen. Das heißt, man hatte dann eine bestimmte Anzahl Aktien und hat die dann auch eingebucht bekommen für die Anzahl Aktien, die man im Portfolio hatte. Und das ist natürlich dann auch theoretisch zusätzlich zur Rendite, muss man fairerweise sagen. Ich zeige dir jetzt einfach mal nur der Komplettheit halber. Es soll jetzt aber nicht um die Aktie gehen. Das hier ist der Spin-off vom Unternehmen und auch der hat sehr gut performt. Der hat seit 2022 auch nochmal fast 200% zugelegt. Also das ist jetzt nicht so ein Spin-off, der dann rumdümpelt, sondern der hat auch relativ gut performt. Das kann bei Unternehmen passieren, die bestimmte Bereiche abspalten wollen aus strategischen Gründen, weil sie halt einfach ihren Kerngeschäft beibehalten wollen. Das kann manchmal für Aktionäre gut sein, wenn es halt gute Kernbereiche sind oder gute Bereiche sind, die abgespalten werden und die dann an sich alleine gut funktionieren. Manchmal sind solche Spin-offs auch einfach um, ich will es nicht anders sagen, aber um den Schrott so ein bisschen raus aus dem Unternehmen zu bekommen. In diesem Fall war das jetzt nicht so. Wir gucken jetzt auch hier nochmal, auch hier bei 2% Dividendenrendite, das ist immer noch relativ hoch, aber man muss bedenken, du hast es vorhin auch nochmal kurz erwähnt, und wir bleiben auch, die Schweiz hat halt dividendenstarke Unternehmen. Hätte man halt vor 4, 5 Jahren schon investiert, wäre die persönliche Dividendenrendite bei dem doppelten, fast dreifachen wohlgemerkt, also eigentlich so bei 4, 4,5% auf den initialen Einstiegskurs. Also tatsächlich auch für mich meiner Meinung nach ein sehr interessantes Unternehmen, was auch tatsächlich eben nicht nur von der aktuellen Zeit profitiert, eben durch AI indirekt, weil halt ihre Industrierobotik und auch die Automatisierung, die Prozesslösungen jetzt einfach nochmal noch besser funktionieren können, sondern auch der Trend der gesamten Weltwirtschaft in diese Richtung geht. Ich weiß nicht, ob du auch schon gehört hast, in China gibt es ja auch schon diese Black oder Dark Factories, wo im Prinzip kein Licht, Licht aus, ja, weil einfach nur noch Roboter da drin sind. Und das heißt, es braucht kein Licht mehr, weil kein Mensch mehr da drin ist. Und das ist halt ein Trend, denke ich, der immer mehr und mehr folgen wird und auch tatsächlich in Europa und natürlich auch in den USA über die kommenden Jahre und Jahrzehnte auch immer mehr und mehr der Fall sein wird, dass wir Gebäude haben, die komplett dunkel sind oder Fabriken oder whatever und dort wird dann effektiv ein Produkt oder irgendwas halt produziert. Und ich denke, da wird der ABB auch enorm langfristig davon nochmal profitieren.
Jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Zum einen, ist es auch so ein bisschen wirklich zu sehen wie die Schweiz, so Siemens, weil bei Siemens stecken ja auch so viele andere Unternehmen drin, wo man sagen könnte, da gibt es noch genügend andere Aktien, wo sie keinen Schrott, sondern wirklich gute Aktien abspalten würden. Nur das Problem ist immer so, der Preis der einzelnen abgespaltenen Werte sind häufig wesentlich höher als das Ganze in der Sammlung, weil man da halt nicht genau alles richtig bewerten kann. Also gibt es noch andere Unternehmensbereiche, wo du sagst, in der ABB, die sind auch theoretisch möglich als zukünftiger Spin-off? Das wäre die erste Frage.
Im Moment gerade nicht, weil ich, also so das mit der Marine habe ich verstanden, weil das ist ja wirklich, da ging es um Marineturbinen, Effizienz, Transport, also das war wirklich schon sehr nochmal der eigene Bereich, ja. Es ist natürlich nicht so möglich, ich meine, man kann theoretisch jeder der einzelnen, sei das jetzt Elektrifizierung,
Die
Robotik,
Kantine, den
Automation, nee,
Fuhrpark,
aber,
ja.
also oder Prozessautomation, also du kannst das schon nochmal splitten und aber ich finde jetzt, das so macht jetzt weniger Sinn. Das mit dem Marinebereich war für mich jetzt irgendwie noch logisch klingt, weil das schon sehr unterschiedliche Bereiche sind. Du wirst jetzt auch nicht irgendwie mit Turboturbinen dann noch irgendwie da eine automatisierte Fabrik mit Robotik drauf haben. Also weißt du, ich meine, also das ist für mich jetzt noch naheliegend gewesen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ein Spin-off gefühlt jedes Jahr irgendwie passieren muss oder so. Also ein Spin-off ist tatsächlich, wenn man das realistisch mal anguckt, auf ein einzelnes Unternehmen eher selten. Das ist ja nicht so, dass du alle 2 Jahre gibt es dann einen Spin-off. Und sehr oft ist dann auch ein Spin-off, und das ist mir auch schon oft aufgefallen, weil ich auch schon mehrere Spin-offs mitgemacht habe, auch manchmal absoluter Schrott, bin ich ganz ehrlich. Also du hast dann die Aktien, eigentlich musst du die sofort verkaufen, weil ein Jahr, 2 später ist die dann die Hälfte noch wert. Also das gab es auch sehr oft. Jetzt hier in diesem Fall war das genau das Gegenteil. Und wenn man sich das mal anschaut, also du hast im Prinzip, ich weiß jetzt nicht mehr, was das Verhältnis war. Also das ist nicht eine Aktie nicht 1:1 bekommen. Ich weiß nicht mehr, was das Verhältnis war, aber das ist halt trotzdem eine krasse Rendite, wenn man sich das überlegt. Die Acceleron war jetzt zwischenzeitlich bei fast 50 Franken pro Aktie auch. Und die ABB ist ja auch bei 44 Franken. Klar ist das Market Cap viel, viel kleiner von Acceleron. Vielleicht nochmal kurz geschaut. Ich meine, Acceleron liegt bei 4,25 Milliarden Schweizer Franken und da ist halt ABB mit 80 Milliarden 20 mal so groß. Also da ist schon ein großer Unterschied. Aber dennoch, meiner Meinung nach sicherlich ein Blick wert. Ist für mich auch ein Unternehmen, da bin ich schon tatsächlich persönlich länger investiert. Also ich habe da teilweise noch eingesammelt, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, da war ich sogar wirklich noch angestellt. Das muss 2017, 18 gewesen sein in der UBS. Und da habe ich dann auch noch für 20 und 18 und 19 Franken mitgenommen, die ABB. Und das war ja auch noch Pre-Spin-off und alles. Also wirklich, da zeigt sich, wenn man langfristig investiert, Buy and Hold betreibt und auch qualitativ hochwertige Unternehmen sich raussucht, dass da einiges an Rendite schon innerhalb von 10 Jahren zusammenkommen kann.
Auf jeden Fall. Und die zweite Frage, ich hätte noch mal ganz kurz die Fantasie der Zukunft. Ja, es gibt einmal von Nvidia die Aussage, die Fabrik 2.0, dass halt viel schon automatisiert vorgeplant wird im digitalen Bereich. Das heißt, die Entwicklung der Fabriken wird viel effektiver, der Bau ist dann viel effektiver, weil man schon genau.
Du meinst diesen digitalen Klon von der
Genau, das
Fabrik?
war von digitalen Klon. Davon könnt ihr auch ABB durchaus auch profitieren, weil man sagen kann, das, was sie nachher bauen, ist schon komplett, nicht, dass es jetzt nicht durchdacht ist, aber dann ist es wirklich komplett durchdacht mit allen Eventualitäten, mit mehreren Simulationen. Und du hast es schon angesprochen, diese dunkle Fabrik. Es gibt ja auch in Deutschland Firmen, die sehr gut damit sind, wirklich komplett automatisierte Lagersysteme, weil man einfach dadurch Menschen, das klingt hart, aber Menschen einspart. Die Roboter fahren halt die ganze Nacht und den ganzen Tag durch. Es kommt viel effektiver hin, kommen an alle Positionen hin, können leichter hoch und runter fahren in irgendwelchen
Und
Lagerstationen.
sind
Also
auch schneller, weil sie den schnellsten Weg dahin nehmen, wo auch immer das ist.
ja, weil sie halt ihre eigene Map haben von der eigenen Fabrik. Also das sind wahrscheinlich die Richtungen, wo man sagen kann, wo es definitiv Potenzial gibt. Und wir merken ja halt, ja, USA ist jetzt wieder etwas zentraler gerückt, aber ich glaube, der Rest der Welt möchte weiterhin dezentral arbeiten. Nichtsdestotrotz müssen Lagerstellen verfügbar sein und auch der Versand muss möglichst schnell on demand eingebunden sein, weil die wenigsten Hersteller von irgendeinem Fahrzeug zum Beispiel haben Lagerstätten für Hunderttausende von Teilen, sondern die werden was wirklich angeliefert, just in time, wenn es benötigt wird. Und für eine Just-in-Time-Lieferung ist auch eine schnelle Abrufe nötig. Und ich glaube, auch da klingt es ja so, als wäre die ABB ein Mitspieler, der vielleicht da punkten könnte.
Also ich denke allgemein, dass dieser Trend immer mehr und mehr kommen wird. Und ich denke auch, dass er schneller kommen wird, als viele erwarten. Weil, also ich habe... Es gibt ja dieses Moore's Law, dass irgendwie, glaube ich, alle 1,5 Jahre verdoppelt sich die Rechenkapazität, aber das ist schon lange nicht mehr. Also wir sind schon weit darüber hinaus wegen, es ist wirklich crazy, wenn man sich mal so ein bisschen die, ein paar Experten sich anschaut oder auch mal Interviews oder TED-Talks von Leuten, die wirklich in diesem Bereich forschen. Wir sind aktuell schon fast so weit, dass AI sich selber weiterentwickelt, weil die Forscher zu langsam sind und wir synthetische Daten benutzen, dass AI wachsen kann. Synthetische Daten sind von AI generierte Datensätze und bisher war das ja so, wir müssen als Menschen Datensätze liefern. Du hast Leute irgendwo in Kenia oder was weiß ich wo, hey, das ist ein Mensch und die klicken und machen so Quadrate rundherum. Das wird mehr und mehr nicht mehr nötig, weil wir synthetische Daten nutzen können, die von AI generiert sind und die AI verbessert sich dann immer weiter so. Und das ist dann schneller als die ganzen AI-Experten, wenn sie sich zusammensetzen und das machen, was absurd ist. Und ich denke, das wird darum auch schneller kommen, als wir denken. Weil physisch haben wir sehr viel von der Hardware schon, aber so ein bisschen der Link fehlt noch eben mit dieser Software, die alles allumfassend machen kann. Und wir kommen immer näher und näher und näher. Und das sehen wir jetzt auch mit den ganzen Tools, die wir schon zu Hause benutzen können, mit ChatGPT, Deep Research, teilweise auch mit Manus, falls einige von euch das schon kennen, da kann man dann wirklich, der macht dir dann alles. Du schreibst, hey, ich möchte das, der scriptet dir alles, gibt die fertigen Dateien und also wir sind ein Step näher und ich denke, ABB kann da wirklich langfristig auch nochmal mehr davon profitieren.
Ich sag schon eins, demnächst hier bei uns auf dem Kanal einen AI-Crashkurs mit Thomas zusammen, aber ich glaube, da könntest du auch was liefern, das bin ich mir sicher. Aber bring erstmal die dritte Aktie vorbei, da bin ich mir auch gespannt.
Kommen wir zur letzten Schweizer Aktie für heute. Ich habe jetzt bewusst heute einen Klassiker genommen, weil der auch sehr oft in aller Munde gewesen ist und auch letztes Jahr vor allem sehr für Brisanz gesorgt hat, und zwar die Nestlé-Aktie.
Da scheiden sich natürlich die Geister gleich schon wieder.
Genau, also erstmal... Auf der einen Seite natürlich moralisch die Frage, aber auf der anderen Seite hatten wir letztes Jahr sehr viel Umschwung mit CEO-Wechsel und hier und da strategische Umplanung. Also wir hatten da wirklich also das volle Programm, was man hier sagen kann über die letzten 12 Monate, was Nestlé angeht. Und Nestlé war ja jetzt so ein Unternehmen, was, ich sage jetzt mal, wirklich 2 Jahre oder so wirklich, oder 2,5 Jahre fast wirklich echt mit Problemen zu kämpfen hatte. Sie haben viel Übernahmen gemacht. Ich denke, ich muss jetzt zu Nestlé nicht erklären, was Nestlé macht oder kurz gefasst Nahrungsmittelkonzern, der größte auf der Welt, macht Schokoriegel, Tierfutter, Nescafé, alles mögliche, was man sich so vorstellen kann, was Processed Food und Getränke angeht. Aber das sollte wahrscheinlich reichen. Aber sie haben sehr viele Brands zugekauft, sie haben sehr viele Akquisitionen gemacht und sie haben nicht wirklich organisch wachsen können. Und wenn sie gewachsen sind am Umsatz leicht, dann haben sie aber vielleicht auch nicht wirklich den Gewinn mitziehen können, weil sie halt durch die Akquisition viel Schulden aufgenommen haben und viel auch Doppelungen drin hatten, weil wenn du Übernahmen machst, hast du nochmal ganz viele Kostenpunkte, die du doppelt, dreifach drin hast, die du nicht mehr brauchst, sei das von Marketing, alles mögliche, Administration, und diese Strategie hat nicht so gut funktioniert und da ist jetzt dann halt eben vor kurzem dem Unternehmen der Kragen geplatzt, könnte man sagen. Da gab es dann sehr viel Änderung. CEO-Wechsel, eigentlich über Tag-Nacht-Aktionen gefühlt. Das ging ja relativ zügig, schnell, bumm, zack. Da wurde viel versprochen. Strategische Wechsel. Wir werden uns wieder aufs Kerngeschäft fokussieren, nicht mehr so viele Übernahmen machen und wirklich uns auf unsere Brands fokussieren. Und das hat tatsächlich, wenn man das so sagen kann, Anfang des Jahres für ordentlich Kurswachstum gesorgt. Wir waren dann im Peak relativ schnell und von 74 Franken, das war so das Tief der Tiefs, rauf auf 21%. Wir sind dann auf fast 90 Franken rauf. Jetzt wieder ein bisschen runter, aber wir sehen so ein Turnaround durch den CEO-Wechsel, durch die versprochenen Strategiewechsel. Hey, Umorientierung, wir wollen wieder organisches Wachstum haben und nicht nur Wachstum durch, wir kaufen andere Leute ein oder andere Unternehmen ein und andere Brands ein. Und ich denke, das ist gerade vielleicht der Turnaround. Ja, also wenn man jetzt so anguckt, wir sind immer noch weit vom Hoch entfernt, fast bei 130 Franken. Wir sind immer noch über 30% vom Hoch der Hochs entfernt. Aber ich sehe jetzt hier auch wieder Potenzial. Und Nestlé ist halt auch hier wieder ein sehr starker und stabiler Dividendentitel und Dividendenzahler schon seit eh und je. Wenn ich mich recht entsinne, auch Dividendenkönig. Das müssten 50 Jahre plus sein mit Erhöhung. Das heißt auch hier, ich bin ehrlich, ich habe das Tief der Tiefs jetzt nicht erwischt zum Nachkaufen. Ja, kann man nicht perfekt erwischen immer, aber es gibt Leute, die haben jetzt vielleicht bei 74, haben sie das Tief der Tiefs erwischt, um nochmal nachzukaufen oder Position aufzubauen. Und da ist man dann auch wieder schon bei über 4% Dividendenrendite gewesen. Wenn man jetzt so ein bisschen auch beim Thema treu bleibt, die Schweizer Unternehmen, und da kann man auch ganz viele andere Titel aus dem SMI nehmen, sind halt einfach zum Großteil dividendenstarke Unternehmen. Ja. Aber eben, ich sehe Nestlé gerade wirklich immer noch die Chance, weitere Turnaround-Movements zu machen, mittel- bis langfristig gesehen, weil halt eben der Strategiewechsel hier jetzt gerade im Moment immer noch weiterhin stattfindet. Das ist ja nicht was, das passiert von heute auf morgen, sondern das ist so ein Prozess. Und meistens kann das realistisch gesehen bei so einem dicken Konzern, also bei so einem großen Unternehmen, auch mal 1, 2, 3, 4 Jahre dauern, bis man wirklich überall alle Fugen geglättet sind und auch die Weichen neu gestellt sind, realistisch gesehen, weil das halt so ein riesiges Unternehmen ist.
Wenn man jetzt aber mal sagt, viele Leute wollen vielleicht mit Gewissen investieren, ja, ist jetzt etwas, wo man sagen müsste, hat bei der Börse Gewissen noch was zu tun, oder soll man sich überlegen, dann meide ich lieber die Produkte, da habe ich einen höheren Einfluss auf das, die Gesellschaft, als ob ich die Gesellschaft kaufe, oder sagst du, für mich als Aktionär steht das Gewissen hinten an. Jetzt gibt es verschiedene Meinungen dazu. Und lasst bitte Thomas ausreden, auch wenn er nicht unterbrechen kann, und schätzt seine Meinung. Ihr könnt gerne andere Meinung sein, schreibt es darunter, aber bleibt einfach fair und sachlich dabei.
Also ich bin der Meinung, es kommt sehr darauf an, wie man das jetzt anschaut. Wenn ich jetzt dieses Unternehmen kaufe, ja, dann habe ich auf der anderen Seite ja nicht Nestlé direkt. Also das ist jetzt ja nicht eine Kapitalerhöhung. Das heißt, ich gebe jetzt nicht Kapital direkt an Nestlé weiter. Das ist mal ein Punkt, also von der Logik her. Sondern du, Richie, hast auf der Gegenseite eine Verkauforder von 100 Stück und ich eine Kauforder von 100 Stück. Das heißt, eigentlich kaufe ich von dir die Aktie ab, einfach erklärt. Ja? Auf der anderen Seite, natürlich, wenn viel Handel stattfindet, profitiert das Unternehmen natürlich davon, oder wenn mehr gekauft wird und der Kurs steigt, dann hat einfach Nestlé eine bessere Position, kann auch ein besseres Rating bekommen, dadurch auch mehr Kredite aufnehmen, oder er hat ein besseres Kreditrating oder ganz viele andere Punkte, wo Nestlé natürlich davon profitiert. Das muss man fairerweise natürlich auch sagen. Auf der anderen Seite bin ich aber der Meinung, dass wenn du an der Börse bist, es gibt halt Unternehmen, die da sind. Ob ich jetzt die Aktie, wenn jetzt alle samt zusammen sagen, hey, nein, wir kaufen jetzt diese Aktie nicht, aber trotzdem weiter konsumiert wird, dann wirst du so oder so irgendjemanden haben, irgendwo eine Schmerzensgrenze haben. Sorry, wenn Nestlé auf 1 Cent fällt, weil sie niemand mehr kaufen wird. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich, da wirst du einen Thomas haben, der wird dann einfach alle Aktien kaufen, weil jede Aktie 1 Cent kostet. Und dann gehört ihm der ganze Konzern. Dann kann ich natürlich selber entscheiden und machen und tun, was in diesem Konzern ist, weil er mir gehört. Und hier möchte ich ansetzen, wenn du Aktionär bist, direkt von der Aktie, nicht vom ADR, übertrieben gesagt, mit der Zeit, wenn viele Leute, die wirklich auch etwas ändern wollen, Anteile besitzen, sie können zur Generalversammlung gehen und du kannst sogar digital abstimmen gehen, um vielleicht nicht in einem Jahr, nicht in 2 Jahren, aber vielleicht in 10, 15, 20 Jahren, wenn ganz viele Leute, die so aktivistisch denken, Aktien besitzen und irgendwann die Mehrheit haben gemeinsam, dann kann man ja auch Veränderungen bewirken. Also das ist so ein bisschen der Gedankengang, wo ich hingehen würde. Wenn ich wirklich was verändern will, dann verändere ich mein Konsumverhalten. Das heißt, ich würde keine Nestlé-Produkte mehr konsumieren, was realistisch gesehen ich tue mit alleine schon der Tommy-Mayonnaise. Ich sehe da keine Alternative, bin ich ehrlich, vom Geschmack her. Und auf der anderen Seite, wenn ich besitze oder Besitzer bin von Aktien und das langfristig auch mache, irgendwann habe ich nicht alleine, aber vielleicht als Kollektiv, hat man ja doch schon irgendwas zu sagen, ja. Wenn sich alle zusammentun, zusammenraufen. Ja, das ist ja wie bei BlackRock. Die haben auch viel zu sagen. Aber das sind eigentlich alles Gelder von Kleinaktionären. Übertrieben gesagt. Ja. Und die haben viel zu sagen bei der Nestlé.
Bei jedem deutschen Unternehmen, jedem Schweizer Unternehmen, wenn die auf die Tür klopfen, dann macht der Forscher sofort auf.
Genau. Und ich sage nur, das sind letzten Endes nur zum Großteil kleine Anleger, die über ETFs oder über iShares ETFs ihr Geld anlegen. Und das ist mein Gedankengang. Aber eben, da scheiden sich die Geister, da mag jeder seine Meinung haben, aber ich stehe hinter meiner.
So, zu guter Letzt, wenn ich das nächste Mal in der Schweiz bin, zeige ich dir mal, wie man schnell Mayonnaise selber machen kann. Die schmeckt nämlich dann noch geiler. Aber das wäre ein anderes Thema. Thomas, dir vielen, vielen lieben Dank für die Zeit. War sehr interessant. Und vielleicht gucke ich mal die eine oder andere Schweizer Aktie auch für mein Depot an. Ich freue mich auf dich, auf den Invest. Bis dahin und euch alle da draußen, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Sagt, oh, Thomas soll wiederkommen oder Schweizer Aktien, lecker, Schokolade, irgend sowas. Wir brauchen mindestens 7 Kommentare. Ich weiß, ich sage es jedes Mal am Schluss. Ich soll es am Anfang sagen, aber wenn ihr schon bis zum Schluss geguckt habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass ihr das Video gut fandet und ihr es tut. Vielen Dank deswegen. Ciao, Thomas, bis zum nächsten Mal.
Wir sehen uns an der Invest.